Wir lesen heute Abend in Lukas Evangelium Kapitel 11. Lukas Kapitel 11. Vers 9. Ich sage euch, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt, der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wer aber ist ein Vater unter euch, wenn der Sohn um Brot bitten wird, er wird ihm doch nicht einen Stein geben. Oder auch um einen Fisch, er wird ihm statt des Fisches doch nicht eine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn ihr nun, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Epheser Kapitel 1. Vers 15. Deshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus Christus, der in euch ist und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre für euch zu danken, euer Erwähnen in meinen Gebeten, auf dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist, und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die unüberschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und ihn setzte zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Kapitel 3, Vers 14. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird, auf dass ihr euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf dass ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen, welches die Breite und Länge und Tiefe und Höhe sei. Und zu erkennen die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, auf dass ihr erfüllt sein möget zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr als das, was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung in Christo Jesu auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Unser Thema gestern Abend, die Versammlung Gottes aus Gottes Sicht. das, was sein Herz erfüllt. Und erfüllt seit Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt, wie wir gesehen haben. Heute Abend die Versammlung Gottes aus unserer Sicht. Wie siehst du die Versammlung Gottes? Einmal hat ein Bruder mir gesagt oder gefragt, Fred, sagte er, Christus liebt die Versammlung. Und du? Die Frage hat mich wirklich herausgefordert. Christus liebt die Versammlung. Und du? Welche Haltung habe ich zur Versammlung Gottes? Denk an einen Boxer, den ich zum Herrn habe führen dürfen vor einigen Monaten. Ziemlich ein wilder, wilder Hund, sagen wir in Österreich. Und einmal war er beleidigt, weil ich ihn auf sein Eheleben aufmerksam machte und er wollte das nicht hören, was ich sagen wollte. Und dann sagte er, okay, Fred, ich glaube, wir werden uns jetzt nicht mehr treffen. Ich gehe nach Hause und ich lese meine Bibel. Ich brauche dich nicht und ich brauche keine Gemeinde nicht und ich brauche überhaupt nichts. Ich habe meine Bibel. Etwa einen Monat später rief er mich an und er sagte, ja, Fred, ich sagte, ich wollte nach Hause gehen und einfach die Bibel alleine lesen, aber es scheint auf jeder Seite zu stehen etwas von einer Gemeinde. Wie kann man nach Hause gehen und sagen, ich brauche keine Gemeinde und man liest ein Buch, das nur von Gemeinde redet. Vor 12 Jahren bekam ich diesen Brief von einem sehr begabten Holländer. Ich glaube, der Hauptgrund, Fred, warum ich bei dieser Parakirche-Organisation Navigatoren bin, ist, weil sie mir zeigen, was wichtig ist in Gottes Werk. Philipper 1, 9 und 10. Und wie man geistlich wächst. Beide Dinge sind kaum hier zu finden in den Gemeinden in Holland. Ich glaube, zu wachsen ist das Wesentlichste, was Gott von uns erwartet. Die einzige Frage ist, wie wir wachsen können, unter welchen Umständen. Und ich glaube, das ist die Frage, die wir zusammen in Belgien besprachen. Durch welche Mittel beginnst du eine Nacharbeitsgruppe oder eine Jüngerschaftsgruppe oder ein Wachstumsprogramm? Und welche Rolle spielt die Gemeinde in dieser Arbeit? Es wäre mir eine wesentliche Hilfe, wenn du mir schreiben könntest und die folgende Fragen beantworten könntest. Sofern du die Navigatorenarbeit kennst, was ist der wesentlichste Unterschied für dich zwischen ihrer Arbeit und deiner Arbeit? Zweitens, dass die Glieder des Leibes wachsen, ist das Ziel der Gemeinde, Epheser 4. Warum glaubst du, dass die Gemeinde Gottes Weg ist? Und nicht ein Weg Gottes. Gottes Ziele sind wesentlicher als seine Mittel, nicht wahr? Vielleicht, da die Zeiten sich verändert haben, verändern sich Gottes Mittel. Hast du irgendeine Idee, was diese Dinge, die du sagst, in meinem Leben praktisch, was für eine praktische Bedeutung sie haben? Entschuldige meine Übersetzung, aber offensichtlich für diesen sehr hingegebenen jungen Mann hatte die Gemeinde kaum eine Wichtigkeit, kaum eine Rolle. Die Gemeinde Gottes aus seiner Sicht, ja, ein drittklassiges Wartezimmer auf unsere erstklassige himmlische Unterkunft. Ein Ort, wo man Daumen dreht und nichts tut. Eigentlich könnte man viel gescheiter unterwegs sein, wenn man in irgendeiner Jugendschaftsgruppe in irgendeine Organisation unterwegs wäre für den Herrn Jesus. Die Gemeinde Gottes, ja, wie sieht sie aus deiner Sicht? Paulus, in seinem Epheserbrief, wo er das Thema der Versammlung Gottes darstellt, auf einzigartige Weise betet zweimal im Laufe des Briefes. Sozusagen ist die ganze Lehre des Epheserbriefes hier in diesen zwei Gebeten komprimiert. Er lehrt manche der erhabensten Wahrheiten in der ganzen Bibel. Alte amerikanische und englische Ausleger pflegten Epheserbrief die Alpen der Bibel zu nennen. Und ich sah einen Kommentar sogar, der mit diesem Begriff unzufrieden, die Himalayan der Bibel, sagte er zum Epheserbrief. Und die Gefahr war sehr groß, solche erhabene Wahrheiten zu bringen, und das geht über die Köpfe der Geschwister hinweg. Liebe Geschwister, wenige haben eine unmittelbare Beziehung zu Epheserbrief. Einmal hatte ich das Vorrecht, in einer Gemeinschaft das Wort Gottes zu lehren, in einer Gruppe von jungen Leuten, nicht so jungen Leuten. Weißt du, manchmal diese Jugendgruppen heißen einfach das Wartezimmer auf die Ehe. Weißt du, die Leute, junge Gruppen mit Altersgrenzen, die immer ausgeschoben wird. Gell? Und ich habe zu einer solche reden dürfen, und die Leute waren zum Großteil seit langer Zeit Christen, und ich habe von der Johannesevangelium einiges gesagt und etwa im Stil von gestern Abend über Jesus geschwärmt. Ja, der Begriff war unglücklich, schwärmen. Habe begeistert geredet. Und nachher hat man mit dem Prediger geredet und gefragt, was er hält von dieser Botschaft, die ich gehalten habe. Und er sagte, er ist schwärmerisch veranlagt. Schwärmerisch veranlagt. Weil man begeistert redet von tiefen Wahrheiten der Heiligen Schrift. Meine Schwester, nach einem Studium über Römerbrief, wo wir wochenlang Römerbrief betrachtet haben, sie sagte, ich habe die Nase voll von zuerst zu den Juden und dann zu den Griechen. Naja. Das ist die große Gefahr. Dass man göttliche Wahrheiten, wunderbare Wahrheiten, irgendwie im Kopf vielleicht einigermaßen versteht und es bleibt. Paulus bittet Gott inniglich, er beugt seine Knie, er betet inständig, ohne aufzuhören, ihre immer erwähnt in seinen Gebeten, dass der Inhalt, dass die wesentliche Botschaft des Epheserbriefes Raum gewinnt in ihrem Leben. Und im Wesentlichen, dass diese Leser, und natürlich im übertragenen Sinn, auch wir, dass wir die Versammlung Gottes, dass die Versammlung Gottes aus unserer Sicht seine ähnelt. Christus liebte die Versammlung und gab sich selbst für sie. Christus liebte die Versammlung. Und du? Was ist deine Einstellung? Paulus betet hier im ersten Gebet, Kapitel 1 und Vers 15. Zu diesem Anlass, dass er von ihrem Glauben an den Herrn Jesus und ihrer Liebe zu allen Heiligen, er betet um ihre geistliche Aufklärung. Zuerst einmal, er betet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, der Urquell der ganzen Ratschlüsse, dass er uns gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der vollen Erkenntnis seiner selbst. Die Quelle von geistlicher Erkenntnis ist der Vater. Der Kanal ist der Heilige Geist. Und er bittet, dass Gott ihnen den Heiligen Geist auf diese Weise gebe, als Geist der Weisheit und Erkenntnis. Als jüngerer Gläubige wurde ich belästigt von Christen, die meinten, dass man den Heiligen Geist erst nach der Bekehrung bekommt und dass dieser Empfang des Heiligen Geistes immer von der Begleiterscheinung von Sprachenreden kommt. Und so mein Blick für den Heiligen Geist war durchaus negativ geworden. Ich las die Bibel und ich wusste immer 3-4 Argumente gegen das, was Pfingstler sagen. Mein Denken über den Heiligen Geist war im Wesentlichen negativ. Ich war in Verteidigung. Ich hatte meine Verteidigungslinie und ich hatte mich zurückgezogen vor felsenfesten, meinte ich, theologische Argumente. Beten um den Heiligen Geist, dachte ich. Wie kann ich beten um etwas, was ich schon habe? Ich habe meinen Autoschlüssel, einmal habe ich um meinen Autoschlüssel gesucht und ich sagte, Peggy, ich brauche den Autoschlüssel, gib mir ihn. Ich hatte den Autoschlüssel in meiner Hosentasche. Es war dumm zu bitten um etwas, was ich schon besitze. Man kann nicht bitten um den Heiligen Geist, wenn man ihn schon hat. Aber Paulus tut das. Epheser Kapitel 1, Vers 14. Ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Und liebe Brüder, liebe Schwestern, wir werden mehr von dem Heiligen Geist nicht bekommen. Aber es kann sein unter Umständen, dass er mehr von uns bekommt. Das ist die eigentliche Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nicht, dass wir mehr von ihm bekommen, sondern dass er Raum in uns gewinnt und gestaltet. Und Paulus bittet den Vater, dass er uns gibt den Heiligen Geist, den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ich möchte dich fragen, hast du Gott je inniglich gebeten? Oh Gott, gib mir den Heiligen Geist, den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Ich verstehe dieses Kapitel der Heiligen Schrift nicht. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich Römerbrief ausgelegt habe mit anderen. Wir haben Römer 1 bis 8 gelesen, ausgelegt und dann, wir dachten, wir wollten praktisch sein, dann Römer Kapitel 12 bis 16. 9 bis 11, na ja. Wir verstanden Römer 9 bis 11 nicht. Hast du dich, wenn du dich in dieser Situation befindest, hast du den Herrn je gebeten, oh, gib mir den Heiligen Geist. In diesem Sinn. Der Geist, den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Werden wir verzweifelt in unserer Beziehung mit Gott manchmal? Sind wir nicht irgendwie hungrig nach mehr? Wollen wir nicht, dass der Heilige Geist uns Dinge zeigen kann, die wir noch nicht gesehen haben? Paulus bittet darum, dass der Heilige Geist, der Geist der Weisheit und der Offenbarung den Ephesern gegeben würde in der vollen Erkenntnis von Gott selbst. Und liebe Brüder und Schwestern, das ist das höchste Objekt der geistlichen Erkenntnis, die Erkenntnis Gottes selbst. Dr. Ironside erzählt eine Geschichte. Als er ein junger Evangelist war, arbeitete unter den Versammlungen in Nordamerika. Seine Mutter lebte in Süden in Kalifornien. Er kam nach Hause und da in ihrem Garten war ein Zelt aufgeschlagen. Das hat ihn schon stutzig gemacht. Und dann erfuhr er, dass sein alter Bruder aus Nordirland auf Besuch war. Und weil er Tuberkulose hatte, blieb er draußen im Garten. Die Sonne von Süden in Kalifornien und die Luft hat ihm gut getan. Ironside besuchte den alten Mann und der alte Mann konnte kaum mehr reden. Er lag auf eine Notlage da in seinem Zelt und er sagte, junger Mann, komm hier, komm näher. Ich möchte mit dir reden. So Ironside ist zu ihm gesessen und der alte Mann hat gesagt, junger Mann, möchtest du Gott dienen? Möchtest du das Evangelium predigen? Ja, sagte er. Hör mal, öffne deine Bibel. Der alte Mann in seinem Lager hat stundenlang Harry Ironside erzählt von Dingen in der Heiligen Schrift, die er nie geahnt hatte, Zusammenhänge und die Herrlichkeiten Christi, wie er nie erlebt hat. Er war in Tränen, ist zusammengebrochen auf seinen Knien. überwältigt von dem, was er hörte. Und er fragte den Bruder, Bruder, wo hast du das gelernt? Wo hast du Theologie studiert? Auf welchem Institut warst du? Der alte Mann sagte, auf keiner Bibelschule, auf keiner Institution sind solche Erkenntnisse zu haben. Ich habe mich getroffen täglich auf meinen Knien, auf dem Boden, auf den Erdboden meiner Hütte in Nordirland. Und stundenlang auf meine Knie habe ich gebetet und Gott gebeten, mir Christus vor Augen zu malen in seinem Wort. Möge Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit und Urquell aller herrlichen Erkenntnisse, möge er uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung geben in der Erkenntnis seiner selbst. Übrigens, wie werden wir eine Persönlichkeit kennenlernen, wenn nicht durch Offenbarung? Du möchtest vielleicht Prinz Charles kennenlernen. Ich finde ihn ziemlich langweilig. Lady D würde mich eher interessieren. Aber wie stellst du das an? Du sagst, ja, ich schreibe Ihnen eine Karte. Gut. In welchem Schloss hält er sich derzeit auf? Und selbst wenn du den Richtigen erwischt, meinst du, dass er deine Karte liest? Na ja, dann fliege ich einfach dahin. Ja, aber dann gibt es große Männer da mit diesen Bärenmützen, stehen da vor der Tür und die wissen nicht einmal, wie man lächelt. Sie werden es nicht lustig finden, wenn du sagst, ich möchte Charlie besuchen. Ja, ja, der Charlie, Prinz Charlie. Ja, ja. Weißt du, der einzige Weg, Prinz Charles zu kennenzulernen, ist, wenn er die Initiative ergreift und dich dazu einlädt. Hohe Persönlichkeiten kann man nicht einfach ohne weiteres kennenlernen. Und nicht so hohe Persönlichkeiten auch nicht. Ich kann mit dir reden und dir einen Kaffee kaufen und einen Kuchen und was weiß ich alles. Und du kannst so oberflächlich mit mir reden, du kannst dich abschirmen gegen das Kennenlernen. Um dich kennenzulernen, musst du dich mir offenbaren. Und so ist es mit Gott. Wir können ihn nicht und sein Wort nicht in ein Reagenzglas untersuchen und herausfinden, wer und wie er ist. Die tiefe Dinge Gottes. Dinge, die das Herzen bewegen, die vollen Erkenntnis seiner selbst, hat eine Quelle, Gott selbst, hat einen Kanal, der Heilige Geist, der in diesem Fall agiert als Geist der Weisheit und der Offenbarung, in der Offenbarung und der Erkenntnis seiner selbst. Auf dass die Augen eures Herzens erleuchtet. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens. Dass unser Herz in einem erleuchteten Zustand ist. Auf dass wir wissen, was die Hoffnung seiner Berufung ist und so weiter. Sinnesorgan der geistlichen Erkenntnis sind die Augen des Herzens. Gott will die Augen unseres Herzens erleuchten. Der Heilige Geist ist dazu nötig. Auf solche Gedanken würden wir nie kommen ohne den Heiligen Geist. Gott möchte uns hier drei Dinge sagen, hat drei bestimmte Anliegen uns kundzutun in der Erkenntnis seiner selbst. Das ist, was ist die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbens in den Heiligen ist und drittens, was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns Gläubigen ist. Die Hoffnung seiner Berufung. Liebe Brüder, liebe Schwestern, nicht unsere Berufung, die Hoffnung seiner Berufung. Die Betonung ist auf das Ziel, wozu er uns berufen hat. Überlegt das mal, wer wir eigentlich sind. Gottes Schattenkabinett. Gottes Vikar, sozusagen. Gottes Mitregenten der zukünftigen Schöpfung und auch der erneuten Schöpfung an dieser Erde. Gottes Schattenkabinett, so etwa wie die Menschen, die zu Jesus in der Höhle, die zu David in der Höhle gegangen sind, Menschen, die in dieser Welt nichts zählten, die, die zukünftige mächtige Männer des großen Königs wurden. Und zu welcher Berufung sind wir berufen? Was ist die Hoffnung unserer Berufung? Möge das uns einmal faszinieren. Möge Gott uns im tiefsten Herzen davon überzeugen, wozu die Versammlung auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Die Hoffnung seiner Berufung. Und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Nicht Reichtum der Herrlichkeit von unserem Erben, obwohl unser Erbe unvergänglich ist, unverweslich, unverwelklich, aufbewahrt in den Himmel für uns. Wie Petrus schreibt, hier ist nicht unser Erbe, sondern Gottes Erbe in uns vor Augen. Wisst ihr was? Wir sind der Ertrag dieser Erde. Gott hat uns. Wir sind sozusagen sein Erbe. Eines Tages, wo Himmel und Erde zusammengefaltet wird, wie ein alter Bademantel und weggeworfen in eine Ecke, sozusagen, hat Gott das, worauf eigentlich hin wollte, hat Gott sein Ziel erreicht, hat Gott uns. Und Gott will, dass wir wissen, dass wir ahnen den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes. Gott sieht in uns eine unheimliche Herrlichkeit in seinem Erbe. Und nicht nur die Herrlichkeit seines Erbes, sondern den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Gott hat dich. Gott hat mich. Gott fühlt sich dabei unheimlich reich. Und nur der Heilige Geist kann den Gedanken in deinem Herzen real machen. Wie Gott das empfindet, uns zu haben und in uns die Welt zu ererben und die zukünftige Welt in uns. Eben wie Gott in mittels oder ja, stellvertretend in seinem alttestamentlichen Volk das Land ererbte, als sie eingezogen sind, in seinem Auftrag, Gott wird die zukünftige Welt sozusagen ererben in den Heiligen. Hat uns. Und fühlt sich unheimlich reich. Oh, wie reich fühlt sich. Versucht uns das beizubringen in dem 18, in dem 13. Kapitel von Matthäus Evangelium, wo wir lesen in Vers 44, das Reich der Himmel ist gleich einem im Acher verborgenen Schatz, welcher ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude drüber geht hin und verkauft alles, was hat und kauft jenen Acker. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging hin und verkaufte alles, was hatte und kaufte sie. Das ist nicht schwer zu begreifen für uns. Der Acker ist die Welt. Und in dieser Welt verborgen war ein Schatz in Gottes Augen. Ein kostbarer Schatz. Jesus Christus verkaufte alles, was er hatte, um diesen Schatz zu haben. Er kaufte die ganze Welt. Die ganze Welt ist erkauft durch sein Blut. Ein gewisser Prozentsatz dieser Welt erkennt seine Rechte über sie an. Das ist sein Schatz. Er sieht in uns einen Schatz so wertvoll, dass er auf alles verzichtete, um uns zu haben. Und vor Freude über uns verkaufte er alles. Er achtete die Schande nicht. Er erduldete das grausame Kreuz, denn vor ihm war die vor ihm liegende Freude. Schatz, über die er sich gefreut hat, und aus seiner Freude heraus, wahrscheinlich dieser Kaufmann hat seiner Frau nichts davon gesagt, stell dir vor. Ich habe alles verkauft. sagt sie. Und der Kaufmann, der Nächste, war wirklich ein Wilder, gell? Kommt nach Hause, Schatz, ich habe alles verkauft und eine Perle gekauft. Na du, aber Perlen können wir nicht essen. Vor Freude über eine sehr kostbare Perle. Sieh, wie er betet in Johannes Kapitel 17. Wenn er im Keim seine Versammlung vor sich hat in diesen 11 Personen. Und er betet nicht nur für sie, sondern für die, die durch ihr Wort gläubig wurden. Und das sind wir. Er sagt, ich habe sie bewahrt wie ein Schatz. Und keiner ist verloren gegangen. Vater, ich habe sie bewahrt, jetzt bewahr du sie. Möge der Herr unsere Augen auftun, zu sehen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, wie reich er sich fühlt. Ich habe es geahnt vor kurzem, ich war in einer christlichen Versammlung in Mettmann und wir hatten eine Konferenz und es gab einen Bruder da, heißt Fridolin, der einzige Kriegsgeschädigte aus dem Zweiten Weltkrieg von der Schweiz. Seine Kanone ist explodiert bei einer Übung und er hat beide Arme verloren, bis er war hier. Er ist ein Handwerker ohne Hände gewesen. Und der Fridolin, ich fühlte mich irgendwie komisch, du meinst vielleicht, dass jemand, der so himmelslos redet, dass er gut zurande mit jedem kommt, aber nicht so. Ich wusste nicht, wie ich ihn anfasse. Wie kannst du Hände schütteln oder Stumpf schütteln? Oder wie tust du das, gell? Und ich, weißt du, ich bekam ihn nicht in den Griff, so ich wusste nicht, wie man etwas mit ihm anfängt. Und so ich bin ihm irgendwie am Wochenende ausgewichen. Und dann am Sonntag saßen wir da, und da war das Brot und der Kelch, und er war da vorne am Tisch. Und ich bin wahrscheinlich ein bisschen ungeistlich. Ich bin sicherlich nicht so geistlich wie du. Öfter schaue ich herum, wenn wir Brot brechen. Ich denke, ich war wie ein kleines Kind, gell? Schaue herum, wie das Brot geht. Gell? Das geht da, ja. Denn ich denke, wir sind ein Brot. Wenn wir alle ein Stück Brot nehmen und dann nachher, es gibt kein Brot mehr und man fragt, wo ist das Brot, dann schaut man auf die Kauenden, und man sagt wie Paulus, wir sind das Brot. 1. Korinther Kapitel 10. So ich schaue herum, und da ist Fridolin. Ich dachte, ich bin gespannt jetzt. So der Hans neben ihm nimmt sein Stück Brot und reißt ein zweites Stück, und ich dachte, das würde er in seinen Mund tun wie ein Pfarrer, gell? So, aber er hat es getan zwischen seinen Stumpfen, gell? Ich dachte, ich bin wirklich gespannt jetzt. Und irgendwie hat er sich so gemacht und hat das Brot erwischt. Ich dachte, Wahnsinn. So hat er auch mit dem Kelch getan. dachte, wie hat er das getan? Und dann kamen Tränen. Ich war so überwältigt, als ich dachte, es war, als ob ich die Stimme fast hörte, hörbar. Fred, ich habe Fridolin und ich fühle mich unheimlich reich. Und ich habe gedacht in dem Moment, wirf deine Perlen vor den Schweinen nicht. Du wirfst die Perlen vor den Schweinen und ein Schwein frisst umeinander, gell? Und er sieht die Perlen und er denkt, ah, Mais. Und er frisst ein paar Perlen. Und er denkt, was ist das Zeug? Und unter Umständen dreht er sich um und reißt dich. Sagt Jesus, wirf deine Perlen nicht vor den Schweinen. Wieso? Weil ein Schwein den Wert einer Perle nicht zu schätzen weiß. Liebe Geschwister, es gibt viele Schweine in dieser Welt, die den Wert von Fridolin nicht zu schätzen wissen. Ein Handwerker ohne Hände. Und Jesus Christus verzichtete auf seine vorzeitige Herrlichkeit, um Fridolin zu haben. Von dich, von mich. Und was Gott will, dass wir langsam kapieren, ist, dass sein Herz und sein Evangelium viel größer ist, als wir je geahnt haben. Wenn du das Evangelium entworfen hättest, was hättest du getan? Ich hätte gesagt, naja, ein bisschen Vergebung hier und da, ein bisschen Vergebung aufstrick muss man haben, oder irgendwie eine Karotte vor dem Esel, gell? Und dass der Esel geht, sag mal Vergebung, wenn du unter Umständen ziemlich gut lebst und zur Gemeinde kommst und niemand verleumdest und nicht stehlst und so weiter. Das wäre mein Evangelium. Aber Gottes Plan ist viel größer. Er möchte, dass du ein Fridolin anschaust und du ahnst einmal, wie teuer der ist und wie reich Gott sich fühlt. Ich war bei einem Freund, ich kann das, vielleicht die Details komme ich durcheinander, aber er zeigte mir seine neue Skier. Ich glaube, sie sind an und für sich 5.500 Schilling kosten die. Und er war sehr begeistert, weil er sie um 3.500 bekommen hat. Und ich war weniger begeistert. So bist du nicht begeistert. Ich sagte, denn das ist mir zu viel. Er sagte, aber sie sind normalerweise 5.500. Ich sagte, das ist mir auch wurscht. 3.500 ist mir zu viel. Wisst ihr, seine Freude über diese Skier war so groß, sie war 3.500 so groß. Meine Freude wäre nicht so groß gewesen. Die Wertschätzung des Gegenstands erkennt man daran, wie viel man die Bereitschaft, etwas auszugeben. Wie teuer bist du? Ich höre deine Stimme vielleicht beim Brotbrechen, du sagst, wir sind unwürdig. Und ich sage, ja. Aber wenn ich dich einmal höre, du sagst, wir haben keinen Wert und wir sind wertlos. Ich komme während der Versammlung und ich packe dich und ich nehme dich aus der Versammlung und ich tadle dich. Weißt du warum? Wie wertvoll bist du? Der Preis, den Gott bezahlte, zeigt deinen Wert. Das Blut Jesu Christi. Und Gott hat dich. Und Gott fühlt sich unheimlich reich, indem er dich hat. Die Nationen sind für ihn wie ein Tropfen im Eimer, sagt der Prophet. Aber so redet Gott nie von der Versammlung. Selbst die Korinther-Gemeinde, naja, ob es dich gefreut hätte, da in Gemeinschaft zu sein? Selbst die Korinther-Gemeinde, wie eine Verlobte, wo Jesus kaum warten kann, mit ihr zusammen zu sein. mögen wir sehen, was der Reichtum der Helligkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns Gläubigen ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, die er hat wirksam werden lassen in Christus. Die größte Machtentfaltung Gottes in der ganzen Geschichte. Wir singen das manchmal. Lob singt seine Macht, sein Werk ist vollbracht, er sitzt zur Rechten des Vaters, oder? Inwiefern ist das ein Ausdruck seiner Macht, dass er sitzt zur Rechten des Vaters? Ich habe das mit meinen Kindern einmal geübt, wir haben das Lied ein bisschen besprochen. Wir haben unseren kleinen Buben auf den Boden legen gelassen und dann dann habe ich mich drauf auf ihn gelegt und dann der Joshua und dann der nächste Bub und der nächste Bub und das nächste Mädchen und wir waren ganz ein Menschenhaufen, gell? Und wir haben den kleinen Bub gebeten, ich weiß nicht welcher es war, das ist ein Problem bei einer solchen Familie, wir haben ihn gebeten, ob er irgendwie uns aufheben könnte, ob er aus von dem zu diesem Haufen kommen könnte. Und er versuchte und versuchte und er konnte es natürlich nicht. Und ich sagte, Buben, denk an den Herrn Jesus in dem Grab. Und auf ihm liegt der Teufel. Und sein ganzes Heer versucht, die größte Machtentfaltung Gottes zu vereideln. Lob sinkt seine Macht. Sein Werk ist vollbracht. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Es war unmöglich, dass der Tod diesen in seinen Fesseln festhält. Christus ist auferweckt worden, hinaufgefahren durch die Himmel, hoch erhoben über die Fürstentümer und Gewalten und so weiter. Alles ist seinen Füßen unterworfen und Gott hat diesen betitelt Haupt über alles. Das ist sein Titel. Gott hat ihm der Versammlung geschenkt. Und sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Der eigentlich keine Ergänzung bedarf. Dessen, der alles in allem erfüllt. Das war das erste Gebet des Apostels für die geistliche Aufklärung seiner Leser. Jetzt das zweite Gebet, wiederum die Frage, die Versammlung Gottes aus unserer Sicht. Das ist der Grund, weshalb ich meine Knie beuge vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jede Familie in den Himmel und auf Erden benannt wird, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an den inneren Menschen, auf dass der Christus durch den Glauben in eure Herzen wohne, auf dass ihr in Liebe gewurzelt und gegründet imstande sein, wirklich die Kraft haben, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, die Breite und Länge und Tiefe und Höhe ist. Das zweite Gebet um die geistige Erkenntnis seiner Leser. Er betete im ersten Gebet zu dem Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Urquell der ganzen göttlichen Ratschlüssen. Im Mittelpunkt war Gott. Im Mittelpunkt seines zweiten Gebetes ist der Sohn des Vaters. Hier der Vater, von dem jede Familie in den Himmel und auf Erden benannt wird. Wie Adam, sozusagen, in seine
Benennung der Tiere, als sie zu ihm geführt wurden, zeigte seine Erhabenheit über das ganze Tierreich. Er war das Tier auf zwei Beinen, das Tier Anthropos auf Griechisch, der hinaufschauende, das zweibeinige Tier, das sprach. Hier wurde das Tierreich beredsam sozusagen, im Unterschied zu allen anderen Gattungen, ein Wesen, ein bisschen wie Gott geschaffen, in Gottes Ebenbild, mit Geistlichkeit und die Möglichkeit, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Dieser drückte seine Erhabenheit als König der Tiere aus, dadurch, dass er alle Tiere benannt hat. Und hier Gott, der Vater, nachdem alle Engelgattungen und Menschen und alle Wesen benannt werden, dieser möge euch geben nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an den inneren Menschen. Es ist, als ob Paulus sagt: Leute, jetzt habe ich etwas zu sagen. Wie ich sage, meine Frau hin und wieder: Peggy, nimm Platz. Jetzt habe ich dir etwas mitzuteilen. Rate mal, wer jetzt schwanger ist. Oder weißt du, was, wie das geht in der Versammlung? Nein, aber man sagt so, er sagt: Okay, Leute, dieser Gott hat dir was zu sagen. Hat dir was zur Offenbarung. Etwas so gewaltig, dass ich meine Knie vor ihm beuge, dass er gibt dir Kraft. Wie viel Kraft? Oh, Kraft. Etwas so viel Kraft wirst du brauchen, wie er Reichtum an Herrlichkeit hat. Kraft durch seinen Geist. Dein kleines, enges Herz braucht hier Kraft, das zu begreifen, was er zu dir zu sagen hat. In deinem inneren Menschen wird Gott ein Werk tun müssen, um dass du das begreifst, was er hier zu sagen hat. Möge er dich mit Kraft stärken, durch seinen Geist, durch den Geist des Vaters, auf dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne. Er hatte gerade in diesem dritten Kapitel uns erzählt von dem Geheimnis des Christus. Eine wunderbare Superpersönlichkeit, bestehend aus Gläubigen aus den Nationen und aus den Juden in Christus. Ein Leib mit einem Haupt, der Christus. Möge Jesus Christus, möge Christus auch verbunden mit seinem Leib, möge der Christus sich häuslich in deinem Herzen einrichte, durch den Glauben. Mögest du in deinem Glauben das erfassen, dieses Geheimnis. Gott, Mensch geworden, ewig und unzertrennbar vereinigt mit Menschen. Möge das einen Platz finden in deinem Herzen. Möge das sich häuslich einrichten in deinem Herzen. Auf das ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Ich bin froh, dass Paulus das auch tut. Ich verwechsle manchmal meine Metaphern, weißt du? Weißt du, wie das geht? Man fängt an zu reden von, was für ein gutes Beispiel, von dem Leib Christus, und man endet bei dem Haus Gottes. Weißt du, was ich meine? Man verwechselt die, und Paulus tut das auch. Er redet von verwurzelt sein wie ein Baum und gegründet sein wie ein Gebäude. Jesus war der Schlimmste. Er sagte: Fürchtet euch nicht, kleine Herde, denn der Vater hat euch bestimmt, das Reich zu ererben. Hat er nicht so gesagt? verwechselt er drei verschiedene Metaphern in einem Vers. Bringt alles durcheinander. Wenn er das darf, dann darf Paulus und darf ich auch. Gewurzelt in Liebe. Ich muss Wurzel schlagen in der Liebe und hier gegründet sein, einen festen Halt haben, auf dass ich imstande bin, mit allen Heiligen das zu erfassen, was Gott mir sagen will. Wie kann ich das irgendwie verdeutlichen? Ich denke an ein Fußballspiel in Schotten. Es gab ziemlich ein großer, weißt du, man könnte ihn, wenn man in Amerika wäre, den Kühlschrank nennen. Aber hier ist ein Kühlschrank ziemlich klein. Aber weißt du, so einer gebaut wie ein Kühlschrank. Und wir hatten eine kleine Auseinandersetzung über einen kleinen schwarz und weiß Ball da auf dem Spielplatz. Und ich habe gesehen, wie es unausweichlich ist, weißt du. Wir prallen zusammen und beide von uns sind gelaufen mit voller Wucht. So ich habe einfach gesehen, ich kann ihm jetzt nicht ausweichen. So ich habe einfach mit meinen Füßen einen festen Halt und so. Ich habe dann das Krankenhaus besuchen müssen nachher, um meine Rippen anschauen zu lassen. Es war fürchterlich für einige Wochen, aber er ist geflogen und nicht ich. Weil ich einen festen Halt hatte. Und er sagte, Leute, um das zu verstehen, was Gott uns sagen will, wir müssen gewurzelt sein in Liebe und einen festen Grund hier haben. Ich finde das sehr wichtig. Denn ich bin geistlich groß geworden in einer Bewegung von Christen, die sehr viel von geistiger Erkenntnis haben. Weißt du, es gibt Bewegungen, alle haben ihre Prägung. Es gibt Bewegungen, wo Zungenreden besonders wichtig ist, gell? Jeder will in Zungen reden. Es gibt Bewegungen, wo alle wollen prophezeien. Und es gibt Bewegungen, wo Leute geheilt werden sollen und zeigen ein Wunder. Und ich komme aus der Lehrerbewegung. Ja? Ich komme aus einer Bewegung, wo es geht um möglichst klare, ohne Aufregung natürlich und ohne viele Emotionen dabei, aber möglichst klare Verkündigung der Wahrheit. Wir stehen klar, ist irgendwie eine Redewendung, die ich öfters zu Ohren bekommen habe. Aber meine Frage ist, stehst du in der Liebe? Bist du gewurzelt und gegründet in der Liebe? Denn tiefe geistliche Erkenntnis, das, was Gott uns schenken will, er sagte, auf dass ihr in der Liebe gewurzelt und gegründet seid, auf dass ihr die Kraft habt, oder imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was ich sagen will. Die unüberschaubare Breite, die ewige Länge, die unergründliche Tiefe und die unersteigliche Höhe der Ratschlüsse Gottes. Die Breite, das lesen wir in Epheserbrief. Einst verfeindete Völker, vereint in Christus. Wir haben heute einen jüdischen Friedhof besucht. Was mich an einem jüdischen Friedhof jetzt beeindruckt, ist, dass ich keine Götzen gesehen habe. Ich habe nur Wort Gottes gesehen. Hast du das bemerkt? Keine Mutti Gottes und Christkindlein und kein Hokus Pokus und so weiter. Nur das Wort Gottes. Aber hast du bemerkt, wo der Friedhof war? Warum da oben auf einem Hügel, abgeschnitten, unsichtbar in der Landschaft? Weil Jude und die Nationen, die nennen sich Christen, immer noch verfeindet sind. Aber in eine neue Nation hat sich gebildet. Die Breite des Christus. Und die Länge, ja, Epheserbrief redet davon. vor Grundlegung dieser Welt. Wir können darüber diskutieren, wie lange her das war, aber es ist wurscht. Da, wo dein Vorstellungsvermögen zusammenbricht, da hat Gott schon den Gedanken im Herzen getragen, vor Grundlegung dieser Welt, ein Volk aus den Nationen herauszusammeln, auszuerwählen in Christus. Die Länge, wir lesen in Kapitel 2, so wird er uns zeigen in den kommenden Zeitaltern, wird uns zeigen, die Gnade, die Güte an uns in Gnade erweisen in Christus. In den kommenden Zeitaltern, ein griechisch Gelehrter hat es Epimegrit so zum Ausdruck gebracht, er sagte, wie die Wellen sich aufeinander aufhäufen am Strand. Hast du es erlebt? Den ganzen Tag kommt Welle auf Welle auf Welle in den kommenden sich aufeinander häufenden Zeitaltern. Ich weiß, in der Bibel Panorama, es gibt nur zwei, aber ich weiß nicht, dass wir wissen zumindest von so vielen. In den kommenden Zeitaltern wird er seine Güte an uns erweisen in Gnade in Christus. Und die Tiefe, tief neigt der Himmel sich zu Armen. Tief neigt der Himmel sich zu Armen. Gott ist Mensch geworden. So tief ist er gegangen, dass jeder Mensch auf diesem Planet sich mit ihm identifizieren kann. Geboren nicht in einem Königspalast, mit einem einzigartigen Gitterbett, in einer Notunterkunft, dieses Paar. Auch mit dem schlechten Ruf, dass er ein unehrliches Kind war, wie man liest in Johannes Kapitel 8. Als er ein paar religiöse Menschen in die Ecke drängte, sagen sie, wir sind zumindest nicht in Hurerei geboren, du. So tief, dass jeder Mensch sich mit ihm identifizieren kann. Aber tiefer noch muss die Liebe gehen. Hat sich an unserem Platz gestellt, er hing am Kreuz in Schmach und Wehen, starb für eine verlorene Welt. Tiefer noch, drei Kreuze, drei Galgen in unserer Sprache. Das Kreuz ist für uns ein Schmuckstück geworden. Man tut das, um das Zimmer zu zieren. Aber das Kreuz, man, es wäre undenkbar, dass wir hier einen Henkersstrich auf der Wand tun würden, oder? Es wäre nicht so geschmacksvoll. Liebe Geschwister, das ist genauso geschmacksvoll, was ihr seht da. Genauso geschmacksvoll. Ein Verbrecherskreuz. Der Tod eines Verbrechers für dich und für mich. Wir können es gar nicht empfinden, was er empfunden hat. Er sagte, Vater, wenn es gibt irgendeinen anderen Weg, Menschen zu erlösen, bitte lass diesen Kelch an mich vorübergehen. Wisst ihr, je heiliger seine Person, desto mehr muss er das verabscheuen, den Kontakt mit unseren Sünden und mit dem Zorn seines Gottes. Alles, was in ihm heilig war, verabscheute das, was er gelitten hat am Kreuz. Und ich glaube nämlich Folgendes, Geschwister, es gibt keinen Ort in der Hölle so heiß wie das, was Jesus erfahren hat am Kreuz. Oh, die Breite, die Länge, die Tiefe und die unersteigliche Höhe. Menschen von dem Misthaufen gerettet, Menschen wie ich, die in Ausschweifung und allen möglichen Bindungen gelebt haben, erhoben zu dem Gipfel des Universums, dort im Thronzimmer selbst. Mit direkten Zugang zu Christus. Die Hörer der Versammlung, Augen Gottes Augen jetzt. In einer unserer Versammlungen haben wir eine ganz liebe Schwester, ziemlich eine Künstlerin, sehr schöne Sachen macht sie oder malt sie. Sie ist nicht vielleicht die Frau mit dem schärfsten Blick oder größte Intelligenz in den Versammlungen. Ich sollte einen Vortrag halten an der Uni in einem Saal für 1000 Menschen über die Stelle. Auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen, anlässlich des Papstbesuches vor ein paar Jahren. 100.000 Schilling hatten wir bereit für die Werbung und alles. Und wir hatten eine ganz große Sache da aufgezogen, anlässlich seines Besuches. Und sie hat gesagt, Fred, das ist wunderbar, sagte sie so, dass du einfach diesen Empfang für unseren Papst bereitest. Sie hat es nicht gerade kapiert, was wir tun wollten. Aber einmal hat man sie dabei ertappt zu weinen beim Brechen des Brotes. Und eine fragte, du, warum weinst du? Und sie sagte, weißt du, das größte Privileg meines Lebens ist es, dass ich, ein Mensch, ein unwürdiger Mensch, Zugang habe zu Gott. Ich kann im Geiste vor ihm erscheinen und mit ihm reden. Und sie sagte, hast du das nicht erlebt? Wir waren gerade da. Unsere ganze Versammlung da, wir waren gerade da. Alle von uns. Oh, die Hörer. Ich glaube nicht, dass Gott außerordentlich interessiert ist an die Stadtratssitzungen. In deinem Ort, egal, wenn du wohnst in einem, was passiert da im Rathaus in Schweinfurt? Kann mir nicht vorstellen, dass Gott Schlaf verliert drüber? Ich sage euch eines. Wir kommen zusammen als Versammlung und wir sind da, ganz bewusst zu handeln in seinem Auftrag. Jemand hat gesündigt und wir haben unter Tränen ermahnt, aber jetzt müssen wir diesen Menschen aus unserer Mitte wegtun. Ich sage dir was, Gott beugt sich nieder zu hören unseren Entschluss auf dieser Erde. Oh, die unermessliche Hörer. Das Geheimnis des Christus. Napoleons Soldaten haben einiges angestellt in den großen Europa. Ich bin froh für Napoleon, nicht froh dafür, für was er angerichtet hat in vieler Hinsicht, aber er hat schon der Schmutzwäsche der katholischen Kirche gekocht, das kann ich dir schon sagen, und ausgebreitet. Sie waren dabei in Spanien, sie haben die ganze kirchliche Einrichtungen in ihr Besitz übernommen. Sie haben Inventur gemacht, das. Wir wissen unter anderem, wie viele Menschen gestorben sind durch die Inquisitionen, durch Napoleons Untersuchungen. Und da in einem verborgenen Kerker, in einem riesen Dominikanerkloster in Spanien, fanden sie einen verhungerten Gefangenen. Schon Jahrhunderten dort in seinen Ketten, ein Skelett immer noch angekettet in seinem Kerker. Und über seinen Kopf stand er, eingekratzt mit seinen Ketten. Und unter seinen Füßen Tiefe. Und auf die rechte Seite Breite. Und zur linken Seite Länge. Verhungert. Denken an diese unermessliche Geheimnis. Wie oft denken wir darüber nach? Kannst du das überhaupt fassen? Es sind vier Dimensionen. Höhe, Tiefe, Länge und Breite. Kannst du das fassen? Das Geheimnis Gottes in Christus. Um das zu fassen, muss man gestärkt werden mit seinem Geist. Ob das Christus überhaupt Raum gewinnen kann in unserem Herzen. Und in Liebe gewurzelt und gegründet sind wir erst dann, und das mit allen Heiligen, imstande zu erfassen diese vier Dimensionen seines Planes.
Er will, dass ihr das völlig erfasst, schreibt Paulus, und dass ihr aus eigener Erfahrung erkennt, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus.
Na, das ist mühsam formuliert, oder?
Wie kann man etwas erkennen, was die Erkenntnis übersteigt? Frage meine kleine Sarah, sie ist 3 Jahre alt. Frage sie morgen, ob die Mutti sie liebt. Sie erkennt eine Liebe, die sie nicht erklären kann. Sie erkennt eine Liebe, die ihre Erkenntnis übersteigt. Wisst ihr, liebe Geschwister, die wesentlichen Dinge in diesem Leben sind unmittelbar erfasst. Die wesentlichsten Dinge. Zum Beispiel die Existenz Gottes. Kannst du mich nicht mit einem Computer beweisen? Kannst du mich plausibel machen mit gewissen Argumenten? Aber die Existenz Gottes kannst du genauso wenig wie die Nicht-Existenz Gottes beweisen, mittelbar. Das Dasein Gottes und seine Realität ist unmittelbar erfasst. Selbst der dümmste Heide in irgendeinem Urwald erahnt, dass es einen Gott gibt, wenn er die Schöpfung anschaut. Denn das ist unmittelbar erfasst. Die großen Dinge des Lebens sind so. Zum Beispiel, ich komme daher mit einer Rose. Und ich sage, die Rose ist schön, nicht wahr? Und der Wolfgang, ausgerechnet der Wolfgang, sagt, ja, aber Fred, du musst mir das beweisen. Beweis mir, dass eine Rose schön ist. So ich sage, ja, jetzt habe ich in 25 Ländern, in allen Kontinenten, Leute befragt und 99,7% aller Befragten finden eine Rose schön. Ich könnte von harmonischen Farbtönen reden und von dem Geruch und oder Aroma, besser gesagt, von einer Rose und all das vorschwärmen. Aber so beweist man nicht, dass eine Rose schön ist. Man sagt, schau, ist sie nicht schön? Und Wolfgang, wenn du das nicht akzeptieren kannst, behandle dich nicht mit meiner Logik, sondern mit Mitleid. Tatsächlich. Was will Gott, dass wir ihn erkennen? Kapitel 1. Und die Liebe des Christus. Kapitel 3. Auf dass ihr erfüllt sein werdet zu der ganzen Fülle Gottes. Und hier hört Sprache auf. Wie erklärt man das? Ich weiß auch nicht. Beispiele gehört zum Beispiel, man nimmt eine Pepsi-Cola-Flasche und geht zum Ozean und man fühlt das an, bis das Wasser überfließt aus der Pepsi-Cola-Flasche und die Flasche ist erfüllt mit der Fülle des Ozeans. Okay, gut. Das kann ich schon vorstellen. Was das hier heißt, ich kann das wirklich nicht sagen. Vielleicht der tiefste Satz der ganzen Literatur. Und Paulus kennt unsere Hilflosigkeit bei solchen Stellen. Und so als Trost und Hilfe für uns in unserer Verzweiflung, wenn wir sowas gegenüberstehen, wir kennen unsere Alltag, wir wissen, wie es ist. Wenn die Kinder nach Hause kommen von der Schule mit Dreck auf den Stiefeln und wir sehen, dass sie ohne Regenmantel auf einem regnerischen Tag in der weiß, wie wir sind. Und so er schreibt, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr als wir erdenken oder erbitten, gemäß der Kraft, die in uns wirkt hier, nicht an uns wirkt, wie in Kapitel 1. Weißt du, wir verniedlichen die großen Geheimnisse Gottes durch ihre praktische Anwendung. Hier ist nicht eine Sache, wo wir sagen, na, wir werden eine christliche
Freizeiteinrichtung kaufen und wir haben nur 200.000 Mark und wir brauchen 500.000 Mark aber das ist okay, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Massen mehr als wir bitten oder erdenken. Nein. Er redet nicht von Umständen und was Gott für uns tut. Er redet von dem, was Gott in uns tun will. Es ist eine Hilfe. Paulus sagt, liebe Leser, das ist so unvorstellbar, was ich gerade gesagt habe. Aber sei getrost. Es gibt einen, der vermag, das in dir zu tun. Ihm sei die Herrlichkeit in der Versammlung und in Christus Jesus auf alle Geschlechter, das Zeitalter der Zeitalter hin. Amen. Die Gemeinde Gottes aus meiner Sicht. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass mein Herz sehr klein ist und Gott möchte es breiter machen. Dass meine Sicht sehr irgendwie nicht so scharf ist. Dass mein Herz so voll von anderen Dingen. Möge Gott seinen Geist beauftragen in mir, mein Herz zu stärken, auf dass ich das fassen kann, was er uns zu sagen hat. Möge er seinen Geist auf besondere Weise beauftragen, als Geist der Weisheit und der Offenbarung, auch dass wir es sehen, schon in diesem Leben, schon in unserer Unvollkommenheit, wie er ist, dass wir ihn wirklich erkennen. Und dann werden wir wissen, etwas von seiner Versammlung. Ein offenes Wort von einem, der sozusagen ein Berufschrist ist. Das ist manche schauen mich an, ich bin ein Berufschrist. Das ist gut für dich, du kannst reden, du hast viel Zeit, darüber nachzudenken. Du brauchst nicht arbeiten gehen. Lass mich ein paar Dinge darüber sagen. Ich gehe überall heute, die Leute wollten, dass ich rede über Gemeindebau. Gemeindebau, Gemeindebau. Ich habe die Nase voll von Gemeindebau. Die wollen hören über Prinzipien und wie funktioniert das und wieso in Salzburger Land ist so viel geschehen in so einem kurzen Zeitraum und diese Methode und jene Methode. Und mein Herz ist nicht erfüllt von solchen Dingen. Und die spielen keine wesentliche Rolle in der Bibel. Ich glaube nicht, dass unser Herz voll sein soll von Gemeindebau, sondern von Gemeindeschau. Denn wenn Gott das einmal zu tun beginnt in unserem Leben, was hier beschrieben wird, wenn wir einmal beginnen, die Gemeinde Gottes zu sehen, wie er sie sieht, durch seine Augen, dann werden wir unsere Mittel und Wege finden, Gemeinde zu bauen. Werden wir auch nicht so bereit sein, irgendein Prinzipien außer Acht zu lassen, weil wir schnell zum Ziel kommen wollen. Gottes Mittel sind wichtiger als seine, oder Gottes Ziele sind wichtiger als seine Mittel, wie wir gelesen haben. Gott will, dass wir so fasziniert von diesem gewaltigen Unternehmen des Christus, was es heißt, verbunden zu sein mit Gott und miteinander, was eine unermessliche Liebe bedeutet für seine Versammlung, dass er sich reich fühlt, dass er so gerne da ist beim Brechen des Brotes. Wird das nicht deine Sicht von Brechen des Brotes in deiner kleinen Telefonzelle-Gemeinde ein bisschen verändern, wenn du nicht nur dran denkst, der ist weg und der ist weg, jetzt sind wir nur fünf Brüder und ich habe mich nicht vorbereitet? Weißt du, wenn du denkst, ist froh, dass wir da sind. Und möchte Gemeinschaft mit ihm uns haben. Und wenn wir ihn anschauen in dieser Stunde, dann kann wirklich sagen, wie wir gestern Abend gesehen haben, meine Schwester, du hast, meine Braut, du hast mir das Herz geraubt mit einem deiner Blicke. Oh, wie wichtig ist es, unsere Sicht, unseren Blick für Gemeinde. Ja, das ist so viel bekommt ihr aus diesem Hirtentopf heute Abend.